Und es geht weiter. Eine neue Folge Soka Fußball in Afrika. Die 6. Vorschau-Episode auf den Afrika-Cup. Und wir sprechen heute über das Team, das aktuell in aller Munde ist. Die Demokratische Republik Kongo. Mit einem beherzten Auftritt gegen Nigeria die Chance auf die WM-Teilnahme weiter gewahrt. Eine Mannschaft, die viele Herzen erobert hat und jetzt nicht zum ersten Mal auf sich aufmerksam gemacht hat. Nach Jahren, in denen man oft hinter den eigenen Erwartungen und vor allem den Erwartungen der eigenen Bevölkerung zurückgeblieben ist, ist seit, ja, sagen wir 2022, eine echt beeindruckende Entwicklung zu erkennen. Spricht man mit Menschen, die in Afrika leben oder gelebt haben, dann sagen sie immer: Willst du das echte Afrika erleben, dann musst du in den Kongo. Und genau dorthin begeben wir uns heute, zumindest podcastmäßig, ins Herzen von Afrika. Wir besprechen das Team der Demokratischen Republik Kongo. Und der heutige Experte ist Jonathan Masiala, Journalist und Kommentator aus dem Land, der für die größten Medienhäuser des Kongos schon gearbeitet hat und auch oft mit dem Team auf Länderspielreise ist. Es gibt auf der Welt kaum ein Land, das mit DR Kongo vergleichbar ist. Es liegt nur knapp hinter Algerien, wenn wir über das flächenmäßig größte afrikanische Land sprechen. Mit Blick auf die Bevölkerung steht man im kontinentalen Vergleich auf Platz 4. Etwa 110 Millionen Menschen leben in der Demokratischen Republik Kongo. Und es ist ein Land, das so unglaublich facettenreich ist. Reich an Rohstoffen, reich an tropischen Regenwäldern, reich an Süßwasser. Aber eben auch ein Land, in dem die größten Teile des Reichtums nicht bei der Bevölkerung ankommen. Das Land hat eine unglaublich tragische, blutige und bittere Geschichte, sehr, sehr stark beeinflusst durch die belgischen Kolonialisten. Es ist ein Land, das auch heute noch tiefe Narben trägt, das noch immer die Konflikte im Osten nicht befrieden konnte und das oftmals in negativen Zusammenhängen in den Weltmedien stattfindet. Aber das wird dem Herzen von Afrika nicht gerecht, denn es hat super viele, super schöne Seiten. Tolle Menschen, die eine unbändige Begeisterung für den Fußball verspüren. Ich habe hier auch schon mal eine Interviewfolge mit dem ehemaligen Nationalspieler Wilson Kamawaka aufgenommen. Kann man gerne nochmal reinhören. Er hat das ganz gut beschrieben, finde ich. Und diese Fußballbegeisterung im Land birgt ein unglaubliches Potenzial. An Talent natürlich, aber auch an Wucht, die diese Nationalmannschaft mit ihren Fans entfalten kann. Aber auch das kann negative Formen annehmen. Wir sprechen später noch über das erst wenige Monate zurückliegende Spiel gegen Senegal, das diesen schmalen Grat nochmal verdeutlicht hat. Viel Vorgerede, gehen wir mal rein in die Geschichte des Landes mit dem Afrika-Cup. Insgesamt holte man zweimal den Titel. 1968, damals unter dem Namen Kongo-Kinshasa und 1974 als Zaire. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja noch, 1974 nahm man auch das erste und einzige Mal an einer Weltmeisterschaft teil, in Deutschland. Natürlich auch unter dem Namen Zaire. Man war damals sogar die erste Nation aus dem Subsahara-Gebiet, das an einer Weltmeisterschaft teilnehmen konnte. Als DR Kongo ist man nun seit 1997 ganz offiziell bekannt. Also ich gebe es zu, ich bin 1996 geboren, ich kann mich an nichts anderes erinnern, habe erst irgendwann mal verstanden, dass DR Kongo früher einmal Zaire hieß. Die dunkelsten Jahre der Fußballgeschichte war wohl die Zeit zwischen 2007 und 2013. Man verpasste 3 Afrika-Cups in Folge, nachdem man eigentlich immer Stammgast war und auch mit einem dritten Platz zum Beispiel 1998 aufhorchen ließ. Man kämpfte sich aber durch die harten Jahre und nach der Rückkehr 2013 ging es 2015 direkt einmal wieder ins Halbfinale. Das hat man auch 2024 in der Elfenbeinküste geschafft, nachdem man das Turnier 2021 in Kamerun mal wieder verpasst hatte. Ihr merkt schon, die Geschichte zeigt: Eigentlich ist DR Kongo eine Nation, die alles hat, um zu den ganz Großen in Afrika zu gehören. Aber oft stand man sich in der Vergangenheit selbst im Weg, führte interne Grabenkämpfe und verhinderte so, dass das Potenzial vollends zur Geltung kommt. Unglaublich wichtig ist in Afrika, wobei, wo eigentlich nicht, die Trainerwahl. Ein starker Nationaltrainer kann so viel voranbringen, kann so viel verändern, wenn er denn auch die nötigen Freiheiten bekommt. Und mit Sébastien Desabré hat man seit 2022 einen Mann, der scheinbar wie die Faust aufs Auge passt. Ein Mann, der gekommen ist, um DR Kongo zurück zur WM zu führen. Der gekommen ist, um auch beim Afrika-Cup für Furore zu sorgen. Und ich will nochmal kurz auf das Turnier in der Elfenbeinküste aus kongolesischer Sicht zurückblicken. Es war mal wieder nicht alleine durch das Sportliche geprägt. Vor dem Halbfinale gegen die Gastgeber hielt sich die gesamte Mannschaft und der gesamte Staff die Hand vor dem Mund und 2 Finger in einer Pistolengeste an die Schläfe. Der Coach, selbst ein Franzose, der die Geste aber ebenfalls zeigte, erklärte nach dem Spiel, dass es ein Zeichen der Unterstützung für die Opfer der großen Unruhen im östlichen Teil des Kongos sein sollte. beziehungsweise sogar vielleicht dem Völkermord im Osten des Kongos. Zu dieser Zeit zogen die M23-Rebellen mit Unterstützung aus Ruanda und viele andere verschiedene Milizen durch diese Gebiete im Kampf um Macht, Land und die Rohstoffvorkommen. Das große Opfer war wie immer die Zivilbevölkerung. Doch alles passierte größtenteils fernab des Scheinwerferlichts der Öffentlichkeit. Eine wichtige Geste, die meiner Meinung nach doch auch ein wenig einen Prozess angestoßen hat, diese völkerrechtswidrigen Vorstöße größer zu thematisieren und damit ein globales Bewusstsein zu schaffen. Der Fußball und seine große Bühne haben hier schon eine Macht und die haben die Spieler genutzt. Man muss jetzt nicht so tun, als hätte sich die Situation danach gebessert. Im Gegenteil, der Osten des Kongos steckte auch 2025 weiterhin in einer tiefen Krise. Immer wieder gibt es Phasen, da wird das Ganze zum Kriegsgebiet mit unglaublich hohen Opferzahlen. Aktuell gibt es zwar ein Abkommen mit Ruanda und es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber ja, es ist einfach ein Konflikt, der immer wieder ausgebrochen ist in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und ja, es gilt zu befürchten, dass es vielleicht auch in Zukunft wieder zu Konflikten kommen wird. Also, es geht bei der Nationalmannschaft nicht einfach nur um sportlichen Erfolg. Es geht um nationale Identität. Es geht darum, den Leuten zu Hause eine Freude abseits der harten Realität zu machen. Und darum wird es auch 2025 in Marokko gehen. Und dann im März bei den interkontinentalen Playoffs. Eine WM-Quali wäre schon ein heftiges Statement. Ich muss euch wahrscheinlich auch nicht sagen, dass die Fans gerade so richtig euphorisiert sind. WM-Playoffs, erst Kamerun, dann Nigeria ausgeschaltet. Zwei absolute Giganten und das nicht einmal unverdient oder so, sondern mit viel Leidenschaft, einem klugen taktischen Plan und dann natürlich auch dem nötigen Glück. Das gibt ordentlich Rückenwind für den Afrika-Cup. Und dort geht es gegen die nächsten harten Gegner. Gruppe D mit Benin, Botswana und vor allem Senegal. Als erstes hört ihr mal kurz Jonathans Blick auf die Gruppe.
We play again against Senegal. Senegal will be the favorites of the group. Yes, we can say that. But Benin and Botswana, DRC can beat both of them. Both of them and get qualified for the next stage. But it will be very difficult for against Senegal.
Ein klarer Favorit mit dem Senegal, den kennt man ja noch aus der WM-Quali sehr gut. Dazu mit der Kongo eigentlich auch klare Nummer 2. Mit Benin den Herausforderer und Botswana als Underdog und große Außenseiter. Eigentlich eine klare Rollenverteilung. Aber so einfach machen wir es uns nicht. Mit Senegal hat man ja noch eine Rechnung offen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Am 9. September 2025 gab es das direkte Duell im Stadion der Märtyrer in Kinshasa. Und vor dem Spiel gab es krasse Videos, wie die Fans von DR Kongo ins Stadion strömten. Was für eine Euphorie. Ein Sieg wäre einer WM-Quali schon sehr nahe gekommen. Und nach 33 Minuten führte das Team durch Tore von Cedric Bakambu und Johan Wissa tatsächlich mit 2:0. Aber Senegal drehte es herum, gewann mit 3:2. Auf die große Euphorie folgte der harte Rückschlag. Und ich habe mir gesagt, wie schnell diese Stimmung umschlagen kann. Plötzlich drehten viele Fans auf den Tribünen durch, rissen viele Sitzschalen heraus und schleuderten sie herum. Also es waren echt beängstigende Bilder, wie viel Frust sich da entlud. Man beschädigte das eigene Nationalstadion massiv. Immerhin wurde das schnell wieder repariert und im Oktober gegen den Sudan konnte dort wieder gespielt werden. Aber es bleibt sportlich und auf den Rängen ein bitterer Beigeschmack. Beim Wiedersehen wird sich das DR Kongo-Team viel vornehmen. Und man kann sich schon sicher sein, dass viele Fans vor Ort sein werden für das Team. DR Kongo hat einfach unglaublich treue Anhänger, die viel mitmachen und viel auf sich nehmen. Auf Benin ist man zuletzt in der WM-Quali 2021 getroffen, damals aber noch ohne Desabre und Gernot Rohr als Coaches. Es gab einen Sieg und einen Unentschieden für DR Kongo. Botswana? Da gab es sehr wenige Berührungspunkte in der Vergangenheit. Ich finde aber, dass sich das Team zuletzt gegen Underdogs relativ souverän präsentiert hat. 4:1 gegen Südsudan im September, 2:0 in Mauretanien im März. Also man kann schon auch gegen tiefere Blocks bestehen, weil man einfach viel offensive Power mitbringt. Darauf gehe ich aber noch ein, wenn wir eben über das Team sprechen. Aber ein Stück weit ein Star ist eben auch der Trainer, Sebastian Desabre. Es ist spannend, sich mit seiner Person mal ein bisschen tiefer zu beschäftigen, denn normalerweise gibt es ja sowas Ähnliches wie einen vorgezeichneten Weg in das Trainergeschäft in Afrika. Dazu gehört auf jeden Fall eine gute Karriere als Spieler. Und genau hier entscheidet sich Desabre eben von vielen anderen. Schon mit Mitte 20 wechselte er vom Feld an die Seitenlinie, wurde erst Co- und dann Cheftrainer in der 5. französischen Liga. Bis 2010 war er dann eher in tieferen Ligen des französischen Fußballs unterwegs. Dann traf er die weitreichende Entscheidung, sein Heimatland zu verlassen. Es ging ab in die Elfenbeinküste, zum dortigen Schwergewicht Asec Mimosas. Er sollte sie zurück an die Spitze im Land führen. Genaue Hintergründe, wie es zu dem Wechsel kam, habe ich leider nicht gefunden. Muss ich wohl mal versuchen, ein Interview mit Desabré zu bekommen. Er blieb 2 Jahre, feierte auch Meisterschaften mit ASEC, dann ging es weiter nach Benin zu Coton Sport. Ich will euch auch gar nicht den ganzen Lebenslauf vorbeten, er war danach noch Coach bei Esperance, Wydad, Ismaili, also durchaus Clubs, die zu den größten des Kontinents gehören. 2017 ging es dann erstmals auf die Nationaltrainerschiene. Er arbeitete von Dezember 2017 bis Juli 2019 für Uganda. Sein Abschluss dort war der Afrika Cup 2019, schon alleine die Qualifikation war ein großer Erfolg. Er merkte aber, dass er an eine gewisse Decke gestoßen war. Viel mehr gab es mit den Cranes nicht zu erreichen. Also zog er weiter, übernahm Pyramids in Ägypten, kehrte kurz zur Wida zurück, um dann während der Corona-Pandemie nach Frankreich zurückzukehren und Chamois Niort nochmals zu coachen. Gerade im Clubfußball in Afrika sorgte die Corona-Pandemie ja schon für einen großen Stillstand. Verständlich, dass es da kaum was zu tun gab und Geld zu verdienen gab. 2022 kam dann aber der Anruf, der ihm eine große Chance offenbaren sollte. Nationaltrainer des schlafenden Riesen. Nationaltrainer von DR Kongo. Nach dem verpassten Afrika Cup 2021 lag der Fußball dort mal wieder ein wenig in Scherben und es brauchte einen neuen Architekten. Ganz ohne Drama ging es aber nicht vonstatten. Zwar vermeldete der Verband seine Verpflichtung, sein Club in Frankreich gab aber an, nichts davon zu wissen und pochte auf den gültigen Vertrag mit dem Coach. Es ging ein bisschen hin und her, im August einigte man sich dann und er unterschrieb einen 2-Jahres-Vertrag. Eben als Nationaltrainer von DR Kongo. Und seitdem hat er bewiesen, ich bin der richtige Mann an der richtigen Stelle. Erst die souveräne Qualifikation für den Afrika Cup 2024, dann die Performance dort mit dem Erreichen des Halbfinals, nun klopft man an die Tür zur WM. Er hat das Momentum gedreht. Von einer Frustration hin zum Glauben, dass man wieder zu den Großen in Afrika gehören kann. In Uganda wirst du auch wenige Leute finden, die Schlechtes über ihn sagen würden. Er weiß, wie man eine Nationalmannschaft mit den kurzen Phasen, die man mit dem Team hat, trainieren muss. Er weiß, wie man Spieler überzeugt, den Weg mitzugehen. All das macht ihn zu einem Erfolgsgaranten für DR Kongo und er hat damit natürlich auch viel für seine eigene Reputation getan. Sollten Posten jetzt mal bei den ganz Großen frei werden, natürlich vorrangig in den französischsprachigen Nationen Afrikas, dann wird sein Name sicher überall dort gehandelt werden. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass er weiß, was er an der aktuellen Aufgabe hat in DR Kongo. Auf was liegt der besondere Wert? Das habe ich auch mit Jonathan besprochen.
He was very, very, very popular and very, very loved by Congolese public. Because when he arrived to the Congolese team, he took or found a very sick team of DRC. When he arrived, he gave a second life to our team. Sébastien Desabre loves a defense tactic. Or a defense system. I don't know, but it depends. That can change. It depends of the opponent. That can change. But he loves the defense tactic or the defense system.
Kein offensives Spektakel, immer schön kontrolliert, aber eben sehr effektiv. Und wie vorhin schon angesprochen, er hat auch die Offensive dafür. Er hat dort die Qualität, dass die Spieler nicht viel brauchen, um Tore zu machen und aus wenig viel zu kreieren. Aber wenn wir über die Mannschaft sprechen, will ich nicht vorne anfangen. Gerade die Torwartposition war ja zuletzt durch die WM-Quali und das Elfmeterschießen im Fokus. Die Nummer 1 ist Lionel Mpazi Nzau von Le Havre aus der Ligue 1. Das Problem bei ihm? Er sitzt bei seinem Club nur auf der Bank. Seine Matchpraxis holt er sich in den Länderspielen. Die letzten Jahre hat er in der Ligue 2 gespielt, aber dort eben auch wirklich zwischen den Pfosten gestanden. Also da muss man sehen, ob er sein Niveau findet und auch ohne Spielpraxis direkt performen kann. Beim letzten Afrika Cup 2024 war er sehr stark und einer der Erfolgsgaranten, aber eben auch voll im Saft. Natürlich wird jetzt auch viel über Timothy Fayulu gesprochen, der Mann, der im Elfmeterschießen gegen Nigeria zum Helden wurde. Er steht beim FC Sion in der Schweiz unter Vertrag, ist aber aktuell an den FC Noah in Armenien ausgeliehen. Dort auch kein Stammkeeper, aber wir haben gelernt, er ist ein Elfmetertöter und könnte eben auch in der K.O.-Phase wieder in diese Rolle rutschen. Spannend ist auch der dritte Keeper im Trio, Mathieu Epolo von Standard Lüttich. Hat sich erst vor kurzem entschieden, für DR Kongo aufzulaufen, nachdem man in der Jugend immer für die belgischen U-Nationalmannschaften aufgelaufen ist. Er ist 20, ihm gehört die Zukunft, aber vielleicht sogar die Gegenwart. Sein Vorteil? Er ist Stammkeeper in Belgien, also auch auf einem guten Niveau. Und ich sag mal so, Er wird sich nicht jetzt schon mit 20 für DR Kongo entschieden haben, wenn er nur die Aussicht hat, in ein paar Jahren irgendwann die Nummer 1 zu werden. Also er könnte auch schon beim AFCON im Tor stehen. Es wäre jetzt keine riesige Überraschung, wenn es hier zur Wachablösung kommen würde. Wir rutschen eine Position nach vorne in die Abwehr und da sprechen wir auch gleich einmal über den vielleicht größten Namen im Kader, zumindest über den, für den schon die größten Ablösen bezahlt wurden. Aaron Wan-Bissaka, Rechtsverteidiger aus der Premier League, mittlerweile für West Ham aktiv, jahrelang bei Manchester United unter Vertrag. Einst 55 Millionen Euro teuer, als ihn die Red Devils von Crystal Palace holten. Rund um seinen Nationenwechsel gab es lange ein Hickhack, er wollte schon länger für DR Kongo spielen, geklappt hat es dann im September, als er sein Debüt gegen den Südsudan feiern konnte. Er ist natürlich eine unglaubliche Option rechts hinten, ein absolutes Upgrade für diese Position. Er wird dort gesetzt sein, mit viel Dampf anschieben und bei seinem ersten großen Turnier direkt seinen Stempel aufdrücken wollen. Es ist jetzt gar nicht so leicht, als englischsprachiger Spieler in eine französischsprachige Nationalmannschaft reinzuwachsen. Das Beispiel Winfried Zaha in der Elfenbeinküste zeigt, dass das dann auch durchaus scheitern kann, weil die Sprachbarriere einfach bremst. Aber Wan-Bissaka hat viele Premier League-Kollegen im Team, also da mache ich mir erstmal weniger Sorgen. Auch sein direkter Nebenmann hat nämlich eine ganz ähnliche Biografie. Axel Tuansebe, auch Premier League für den FC Burnley, auch englischer Jugendnationalspieler gewesen und nun eben eine Stütze in der Defensive von DR Kongo. Also die halbe Defensive spielt in der Premier League auf allerhöchstem Niveau, kennt sich und hat natürlich dafür gesorgt, dass die Stabilität nochmal größer geworden ist. Manchmal hatte man ja vor diesem Spiel gegen Nigeria das Gefühl, dass da ein Underdog gegen die Super Eagles aufläuft, aber das Team von DR Kongo hat eine echt richtig gute Qualität. Also da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Denn es wird kein bisschen weniger namhaft, wenn wir weitergehen. Ganz im Gegenteil. Der zweite Innenverteidiger ist die Legende. Vielleicht hat man in Deutschland nicht ganz so auf dem Schirm, was für eine Legende er ist, aber Chancellor Mbemba kann man wirklich ohne Zweifel als Volksheld der Demokratischen Republik Kongo bezeichnen. Was der Mann schon für sein Land geleistet hat. Natürlich ist er der Kapitän der Mannschaft, keine Diskussion. Er hat gerade sein 100. Länderspiel gefeiert. Er hat im Alter von 31 schon fast alles erlebt. Aufgewachsen ist er nämlich in DR Kongo, geboren in Kinshasa, mit 17 2011 zu Anderlecht gewechselt, dann in die Premier League zu Newcastle gegangen, über Porto bei Marseille gelandet. Mittlerweile ist er nun für Lille in der Ligue 1 unterwegs. Also immer auf höchstem Niveau gespielt und das auch im Nationaltrikot geliefert. Sein Debüt dort hatte er 2012 mit 18, beim Afrika Cup 2013 war er zwar im Kader, hat aber noch keine Minute gespielt. 2015 war er dann aber dabei und ein entscheidender Baustein der Mannschaft, die Platz 3 geholt hat. Seinen Elfmeter damals im Spiel um Platz 3 auch verwandelt. Damals übrigens zu großen Teilen noch auf der 6 eingesetzt, aber mittlerweile keine Diskussion, dass seine beste Position die Innenverteidigerposition ist. Und er scheut sich auch nicht, politische Probleme in seinem Land anzusprechen. Er war eben der Kapitän, der diese angesprochene Geste bei der Hymne mit initiierte und auch nach dem Spiel klare Worte fand. Sein Kopfballtreffer war es, der DR Kongo jetzt erst in die WM-Playoffs brachte. Er erzielte dann auch den Last-Minute-Siegtreffer im Playoff-Halbfinale gegen Kamerun und den entscheidenden Elfmeter, um jetzt Nigeria auszuschalten. Den Ruf als bester Verteidiger der Geschichte des Kongos hat er schon. Ich weiß nicht, was für ein Denkmal sie ihm bauen, wenn er sie im März dann auch noch zur WM führt. Ich glaube, weltweit gibt es für diesen Mann noch nicht genug Anerkennung für das Geleistete. Er ist einer der prägendsten Verteidiger Afrikas der letzten 10 Jahre und auch qualitativ einfach immer noch eine Wucht. Also 3/4 der Abwehr sind für mich schon mal ohne Diskussion ganz oben anzusiedeln. Und links hinten?
In defense, the left back, now Masuaku is not on the top of his shirt. Perhaps Joris Kayembe can be better to be titular. But the Congolese team seems to be a complete team that has not too many problems in all the position.
Das war Jonathans Versuch, eine Schwachstelle im Kader zu finden. Der ist ausgeglichen besetzt, gut besetzt, aber links hinten ist es ein wenig schwierig. Klar, es gibt einen Mann, der seit Jahren dort eigentlich unumstritten ist, Arthur Masuaku, der eine 3/4 Premier League Abwehr aus der Viererreihe machen würde. Schließlich spielt er für Sunderland. Wobei spielen kann man eher weniger sagen, er steht dort unter Vertrag und kam bisher nur 3-mal zum Einsatz. Er ist auch ein erfahrener Mann, hat schon viel erlebt mit der Nationalmannschaft, ist aber halt aktuell einfach nicht gut in Form. Es gäbe noch die Option Joris Kayembe von Genk aus Belgien. Er dürfte gegen Kamerun starten, verletzte sich dann aber, also abwarten, ob er bis zum AFCON wieder topfit ist, dann wird es ein enges Duell. Mein Gefühl sagt mir, dass ein fitter Kayembe aktuell den Vorzug erhalten würde. Die zweite Reihe allgemein in der Abwehr ist jetzt nicht super stark, also man hat die Qualität hier schon eher in der Spitze als in der Breite, aber wenn dann alle Top-Optionen fit sind, stellt man die Gegner vor eine riesige Aufgabe. Gerade Wan-Bissaka hat nochmal richtig einen Push gegeben und eine Problemposition gelöst. Mittelfeld? Super, super spannend. Ein 20-Jähriger und zwei 21-Jährige, die ein echtes Versprechen an die Zukunft sind. Noah Sadiki, Stammspieler bei Sunderland in der Premier League. 20 Jahre, ausgebildet in der legendären Akademie in Anderlecht, danach bei Union Saint-Gilloise weiterentwickelt. Er ist ein unglaublich guter Balljäger, 1,73, pure Energie. Natürlich, wir wollen nicht bei jedem kleinen zentralen Mittelfeldspieler die Kanté-Vergleiche aufmachen, aber Noah Sadiki hat das Zeug, in den nächsten Jahren einen richtig großen Transfer zu landen und gemeinsam mit Spielern wie Carlos Baleba eine neue Generation von unglaublich starken afrikanischen Zentrumspielern anzuführen. Er ist gesetzt bei Sunderland, er wird auch bei DR Kongo der Fixpunkt im Mittelfeld sein. Auf ihn wird es ankommen und ich freue mich schon richtig drauf, ihn spielen zu sehen. Er dürfte auch ein Grund gewesen sein, warum Keeper Epolo nun seine Zusage für DR Kongo gegeben hat. Beide sind seit Kindheitstagen befreundet und haben gemeinsam in Anderlecht gespielt. Auch sein Partner im zentralen Mittelfeld ist in Belgien aufgewachsen und sorgt mittlerweile für Furore. Ngalayel Mukau, Teamkollege von Chancel Mbemba in Lille. Dort auch Stammspieler und einer der Shootingstars der letzten Saison. Dort seinen Stammplatz erarbeitet bei OSC, in dieser Saison noch nicht komplett angekommen, aber ich bin mir sicher, dass auch er seinen Weg machen wird. Er hat in der Champions League letztes Jahr schon den Man of the Match Award abgestaubt. Wenn du ein wenig in den Scouting-Analysen über ihn recherchierst, dann wird er dort sehr oft als Rohdiamant beschrieben, dem ein großer Sprung zugetraut wird. Gutes Passspiel, gutes Dribbling, dazu nicht gerade langsam. Er könnte eine der Überraschungen des Turniers werden. Klar, Ligue 1 hat man jetzt nicht so wie die Premier League auf dem Schirm, aber gemeinsam mit Sadiki wird das ein sehr agiles, sehr dynamisches Mittelfeldduo, auf das man sich echt freuen kann. Frage ist nur, wer die beiden dahinter auf der 6 absichert. Gegen Nigeria war das zuletzt Samuel Mutusami, der für Atromitos Athen in Griechenland spielt. 29 Jahre alt, über 50 Länderspiele, er wäre die erfahrene Variante. Eine Alternative wäre noch Charles Pickel von Espanyol Barcelona, dort zuletzt seinen Stammplatz eingebüßt, mit 1,87 vor der Abwehr aber schon eine echte Erscheinung und durchaus auch mit Präsenz natürlich. Dritter im Bunde wäre noch Edo Kayembe von Watford aus der Championship, dort Stammspieler, auch einer, der physisch viel mitbringt. Ich bin gespannt, ob das eine Position ist, auf der es auch den ein oder anderen Wechsel von Spiel zu Spiel geben wird. Und ich habe vorhin von drei Youngsters gesprochen, da fehlt doch noch einer. Wir müssen noch über Mario Stroikens sprechen. Genauso wie Keeper Epolo gerade erst entschieden, dass er für DR Kongo auflaufen will und nicht für Belgien. Wie die anderen beiden aus der Anderlecht-Jugend, 21 Jahre alt, Stammspieler in der Jupiler Pro League, ein begabter offensiver Mittelfeldspieler, der auch schon mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wurde. Ihm gehört gemeinsam mit den anderen beiden die Zukunft im Mittelfeld. Ob er beim Turnier schon eine große Rolle spielen wird, das muss man sehen. Als spannende offensive Option, aber durchaus eine starke Ergänzung. Wenn er einmal tiefer in diesen Kader hineingeht, dann merkt man schon, dass da echt Qualität drin steckt, die sich nicht verstecken muss und die nächsten Jahre wahrscheinlich noch größer werden wird. Denn da gibt's ja noch die Offensive. Und ich weiß, ich habe schon bei Wan-Bissaka gesagt, dass er der vielleicht größte Name ist, aber eigentlich ist es doch Joan Wissa, oder? Im Sommer für über 57 Millionen Euro zu Newcastle gewechselt, eigentlich ein Konkurrent von Nick Woltemade dort fürs Sturmzentrum, aber jetzt lange verletzt raus gewesen, kehrt Ende November scheinbar zurück und es ist die Frage, wie sehr er jetzt schon eingebaut wird, wenn die Toffees befürchten müssen, dass er ab Mitte Dezember schon wieder für 4 Wochen beim Afrika-Cup ist. Aber für die Nationalmannschaft ist er natürlich super wichtig. Wer will auf einen Stürmer verzichten, der in den letzten beiden Jahren 19 und 12 Tore in der Premier League hingelegt hat? Mit 1,76 Meter ist er ein wenig der Gegenentwurf zu Woltemade, vielleicht funktionieren ja beide auch zusammen. Beim letzten AFCON war er einer der Erfolgsgaranten, traf gegen Sambia und Guinea, also er wird vorne drin wohl schon gesetzt sein, wenn denn der Körper mitmacht und er zumindest einige Minuten in der Premier League sammeln konnte. Sein Konkurrent dort ist das zweite große Urgestein der Mannschaft, der zweite Anführer neben Mbemba, der 34-jährige Cedric Bakambu. Auch schon unglaublich viele wichtige Tore für DR Kongo geschossen, viel gesehen, viel mitgemacht. Er beansprucht auch Spielzeit und wird sich wohl mit Wissa ein wenig abwechseln, je nach Gegner, je nach körperlicher Verfassung. Mit 1,82 jetzt auch kein großer Zielspieler vorne drin, auch jemand, der die Tiefe sucht, der Tempo mitbringt und abschussstark ist. Bakambu ist sowieso jemand, der ja polarisiert in Kongo. Wenn er nicht trifft, dann sind die Fans gegen ihn. Wenn er trifft, dann ist er der Volksheld. Also er ist schon jemand, der ja immer wieder heiß diskutiert wird in der Nationalmannschaft, aber eigentlich wissen die Leute auch dort, was er schon geleistet hat und dass er in der Offensive immer eine wichtige Option bleibt. Zumindest jetzt eben, solange er noch körperlich mithalten kann. Und was ist mit unserer Bundesliga-Stürmer, Samuel Esende von Augsburg?
Samuel Esende can has the chance to play if Cedric Bakambu is not available. But if Cedric Bakambu is available with his actual shape, it will be difficult to see Samuel Esende as a titular or to begin games. But he can enter the game. He can enter the game, all the game, I think. He can enter all the game DRC will play in the AFCON because he's a very important, he's an important player of that squad of DRC. But we can't forget Mayele, Kalala Mayele, Fiston Kalala Mayele, who is a very good joker too for Sebastian Desabre.
Also Jonathan gibt uns noch einen vierten Namen für den Sturm, Fiston Mayele. In Afrika werden sie dir sagen, natürlich, Fiston Mayele, einer der besten Stürmer des Kontinents. Gerade erst zum Interclub Player of the Year gewählt worden, also zum besten Spieler, der bei einem Club auf dem afrikanischen Kontinent spielt. Er hat Pyramids aus Ägypten zum Champions-League-Titel geschossen. Er ist im afrikanischen Clubfußball nicht aufzuhalten. In Europa kriegt's keiner mit, aber der 31-Jährige ist ein richtiger Knipser, der auch viel arbeiten kann. Ein super Joker, der vielleicht sogar noch vor Esende in der Hackordnung steht. Er hat nie in Europa gespielt, ist von DR Kongo über Tansania nach Ägypten gekommen, aber hat auch viel Erfahrung und ein spannendes Profil. Eine Position in der Spitze, vier Bewerber, alles hängt vom körperlichen Zustand von Superstar Wissa ab. Und ob er überhaupt fährt. Das darf nämlich nicht zu kurz kommen. In Newcastle könnte es schon ein wenig Druck geben, ob der 57 Millionen Mann einfach so nach so einer langen Pause sich wieder zur Nationalmannschaft verabschieden kann, wo er eben genau diese Verletzung sich geholt hat. Also spannend, ziemlich spannende Position. Mit Bakambu hast du aber eine gute Fallback-Option plus Esende plus Mayele. Und über die Außen? Dort könnte ebenfalls ein Augsburger spielen. Naja, zumindest auf dem Papier ein Augsburger. Nathaniel Mbuku gehört nämlich noch offiziell dem FCA, ist aber in die Ligue 2 an Montpellier ausgeliehen. Dort auch Stammspieler über links und mit seinem Tempo natürlich eine gute Option. In Augsburg ist er seit 2023 nie wirklich glücklich geworden. Es ist schon seine dritte Leihe mittlerweile. Ist die Frage, ob das jemals noch was wird mit der Römerstadt. Für DR Kongo wird er aber auf jeden Fall dabei sein und hat auch gute Chancen auf eine Position auf den Flügeln. Anders übrigens als der Stuttgarter Silas, dem rechnet Jonathan wenig Chancen aus. Er ist einfach zu lange schon ohne Spielpraxis und aktuell weit weg von der Nationalmannschaft. Anders als Elia Meshak, der für Alanyaspor in der Türkei spielt, auch ein gelernter Stürmer, der zuletzt in der Formation von Desabre über die rechte Seite gekommen ist. Kleiner, wendiger Spielertyp, der auch schon lange Teil des Teams ist. Dort könnte aber auch Theo Bongoda von Spartak Moskau auflaufen. Auch ein Spieler, der schon viel gesehen und erlebt hat und beim letzten Afrika Cup eine wichtige Rolle hatte. Hier ist die Leistungsdichte nicht so hoch wie auf vielen anderen Positionen, also deswegen gibt es auch weiter die Chance für Bongoda. Letzter Flügelspieler, der sich noch etwas ausrechnen kann, ist Michel-Ange Balikwisha. Bei Celtic Glasgow ist der unter Vertrag. Der dritte Neuankömmling für die letzte Länderspielphase. Also da hat Desabre nochmal richtig Überzeugungsarbeit geleistet und den dritten ehemaligen belgischen Jugendnationalspieler dazu geholt. Transfer-Dreierpack quasi. Aber alle auch sinnvolle Ergänzungen auf Positionen, auf denen schon auch Bedarf herrschte. Mal sehen, vielleicht überrascht der Coach bis zum AFCON ja noch mit weiteren Namen. Gibt ja viele Spieler aus der Kongo in der Diaspora und vielleicht gibt es dann nochmal einen Namen, mit dem wir jetzt aktuell noch nicht so rechnen. Aber als Fazit zum Kader bleibt zu sagen, ein echtes Bollwerk hinten, eine breite Auswahl an starken Stürmern vorne und ein unglaublich talentiertes Mittelfeld, das in Zukunft zu den stärksten Afrikas gehören kann. Eine starke Mischung, gepaart mit diesem Trainerfuchs ein Team, das wieder überraschen könnte, wobei man sagen muss, eine weitere Halbfinalteilnahme wäre eigentlich keine Überraschung mehr. Man hat einfach mittlerweile einen richtig starken Kern an Spielern zusammen. Kommen wir zu der besonderen Geschichte des Kaders. Und dazu sprechen wir nochmal über Stürmer-Flügelstürmer Elia Meshak. Denn der hat wohl das härteste Jahr seines Lebens hinter sich. Die letzten Erfolge mit dem Sieg bei den WM-Playoffs und nun einer möglichen starken Performance beim Afrika Cup könnten niemals aufwiegen, welchen Verlust er hinnehmen musste. Denn im Dezember 2024 hat er gemeinsam mit seiner Frau den vierjährigen Sohn Ethan verloren. Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb der Junge im Kongo. Seine Lebensgefährtin war mit den Kindern in den Kongo gereist. Meshack ereilte die schreckliche Nachricht in der Schweiz, denn zu der Zeit war er noch für die Young Boys Bern unterwegs. Solch ein Verlust ist natürlich durch nichts aufzuwiegen. Man kann sich nicht vorstellen, wie schlimm die letzten 12 Monate für den 28-Jährigen gewesen sein müssen. Durch all das hat er sich gekämpft. Wie es in ihm aussieht, kann man von außen nicht beurteilen. Den Schmerz wird er nicht komplett ablegen können, niemals in seinem Leben. Aber natürlich will er dennoch für sein Land und vor allem für seinen Sohn auf dem Platz abliefern. Und gegen Nigeria hat es super geklappt. Erst sein 1:1-Ausgleich ermöglichte die Verlängerung, die DR Kongo dann den Sieg brachte. Super tragisch, aber was für eine Stärke von Meshack, dass er weiterhin nach vorne schaut und eben auch im Andenken seines Sohnes den Menschen in Kongo solche Momente schenkt. Ein absoluter Kämpfer, dem man jeden Erfolg von Herzen gönnt und der in der Mannschaft auch hoch angesehen ist. Wir sind am Ende angekommen. Harter Tobak jetzt zum Abschluss mit dieser Geschichte. Ich will mich an dieser Stelle bei Jonathan bedanken. Auch hier wieder, solche Einblicke von Journalisten aus dem Land sind unbezahlbar. Da kann ich recherchieren, wie ich will. In die Seele der Fußballfans kann ein Einheimischer einfach viel besser blicken und es viel besser erklären. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was mitgenommen. Bald geht's schon weiter. Wir haben jetzt 6 Teams besprochen, 18 Folgen noch. Hört dann gerne wieder rein. Macht's gut. Wir hören uns. Ciao, ciao.